Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im ersten Buch Mose. Wir machen also weiter in unserer Reihe durch die Urgeschichte. 1. Mose Kapitel 11, die Verse 1 bis 9. Das ist die bekannte Geschichte, wie schon gesagt, vom Turmbau von Babel. Wir hören Gottes Wort aus 1. Mose Kapitel 11, ab Vers 1. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinea, und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk, und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, vor ungefähr 200 Jahren dichtete Friedrich Schiller sein Gedicht An die Freude. Es ist vor allem dadurch bekannt geworden, dass Ludwig van Beethoven später eine Melodie dazu geschrieben hat. Und dieses Lied, Text von Schiller, Melodie von Beethoven, ist heute die Hymne der Europäischen Union. Und es heißt dort in der ersten Strophe, Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum, deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. In diesem Gedicht bringt Schiller einen Traum zum Ausdruck. Der Traum von einer Welt, in der immer alle fröhlich sind. Einer Welt, in der immer alles gut ist. Eine Welt, wo wirklicher Frieden herrscht. Wo es keinen Krieg mehr gibt und keine Konflikte mehr. Eine Welt, wie man sie sich nur träumen kann. Die Frage ist, träumst du auch von so einer Welt? Ja, bei uns in der Schule, wo ich Lehrer bin, da müssen die Fünftklässler immer so Steckbriefe machen. Und die hängen dann in ihren Klassen und manchmal, wenn ich Aufsicht habe, schaue ich mir die so an. Und dann steht auch manchmal unter der Kategorie, wovon träume ich? Weltfrieden. Ja, und ich bin dann immer beeindruckt, wovon Fünftklässler heute so träumen. Als ich so alt war, habe ich, glaube ich, davon geträumt, dass mal die Schule ausfällt. Heute träumen wahrscheinlich Schüler davon, dass die Schule mal nicht ausfällt, aber das ist eine andere Geschichte. Weltfrieden, träumen wir davon nicht alle? Zurück zur friedlichen Welt. Denn der Traum von so einer friedlichen Welt, der ist gut. Es ist zutiefst menschlich, davon zu träumen und es ist zutiefst richtig, davon zu träumen. Dieser Traum ist in jedem von uns. Es ist einer dieser Funken, den wir aus dem Garten Eden mitgenommen haben, in diese gefallene Welt. Diese Ahnung, wie schön wäre es in einer Welt, in der immer alles friedlich und immer alles schön wäre. Das Problem ist nicht der Traum. Das Problem ist der Weg, den die Menschen seitdem immer wieder eingeschlagen haben, um diesen Traum zu verwirklichen. Denn der Mensch, gefangen in seiner Sünde, möchte diese friedliche Welt irgendwie selbst schaffen. Und wir sehen in der Bibel immer wieder, das ist der falsche Weg. Es ist ein Weg, der die Sache nicht besser, sondern fast immer noch schlimmer macht. Diese eine friedliche Welt schaffen, das wollen viele Menschen heute. Aber das wollen Menschen nicht erst seit Friedrich Schillers Gedicht. Das wollten Menschen auch schon vor vielen tausend Jahren. Und den ersten Versuch der Menschen, diese eine Welt zu schaffen, wo Frieden herrscht, das sehen wir in 1. Mose 11, in dem Abschnitt, den wir uns heute in dieser Predigt anschauen wollen. Und so lobenswert dieses Ziel ist, Der Weg dahin richtet sich gegen niemand anderen als Gott selbst. Anders formuliert, mit diesem Vorhaben, diese friedliche Welt aus eigener Kraft zu schaffen, verspotten die Menschen Gott. Und das sehen wir in unserem Abschnitt, aber wir werden noch mehr sehen. Wir werden auch sehen, dass Gott sich das nicht gefallen lässt. Und das ist mein Thema für heute Morgen, menschlicher Spott und göttlicher Spott. Erstens sehen wir, der Mensch spottet über Gott. Zweitens, Gott spottet über den Menschen. Und drittens, Gott lässt sich von Menschen nicht verspotten. Menschlicher Spott und göttlicher Spott, der Mensch spottet über Gott, Gott spottet über den Menschen und Gott lässt sich von Menschen nicht verspotten. Wir befinden uns in 1. Mose 11 in einer Zeit, mehrere hundert Jahre vermutlich nach der Sintflut. Genau wissen wir es nicht. Durch die Sintflut hatte Gott diese Welt in einem Sinn neu geschaffen. Er hatte diesen Bund mit Noah geschlossen. Er hatte versprochen, nie wieder werde ich diese Erde vernichten. Das wird nicht mehr passieren. Er hatte Regeln festgesetzt für das Zusammenleben sündiger Menschen in einer gefallenen Welt. Aber ausgerechnet an Noah und seinem Sohn Ham haben wir gesehen, dass die Sünde immer noch da war. Noah betrank sich, sein Sohn machte sich darüber lustig. Die Erde war neu geschaffen, aber die Sünde war immer noch da. Der Mensch war immer noch der Alte. Das war am Ende von Kapitel 9. Wir haben das in der letzten Predigt gehört. Und in Kapitel 10 danach lesen wir von einem Stammbaum, der uns zeigt, wie es mit Noah und mit seinen Söhnen nach der Sintflut dann weiterging. Und wir haben diesen Stammbaum jetzt erstmal übersprungen. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Und werden ihn uns in der nächsten Predigt anschauen. Heute schauen wir uns das an, was dann nach einer gewissen Zeit passierte. Die Geschichte des Turmbaus der Nachkommen Noahs. Die Nachkommen Noahs haben sich vermehrt, aber nicht verteilt. Sie haben gemeinsam alle dieselbe Sprache gesprochen, ist ja auch logisch. Das war die Sprache, die Noah auch gesprochen hat, welche auch immer das war. Und gemeinsam machten sie sich jetzt auf die Suche nach einem Landstrich, wo man als Gemeinschaft gut leben könnte. Und sie wurden auch bald fündig. Der Ort, wo sie sich niederließen, war das Land Sinear. Das ist dort, wo heute der Irak ist. Und dort ist es einerseits sehr heiß und es gibt viel Wüste. Aber entscheidend ist, in dieser Gegend gibt es zwei große Flüsse, den Euphrat und den Tigris. Und diese beiden Flüsse machen diese Gegend, in dieser eigentlich so heißen und wüstenreichen Gegend, sehr fruchtbar. Und das war natürlich für Menschen damals, deren ganzes Leben auf Landwirtschaft ausgerichtet war, enorm wichtig. Man nennt dieses Land auf Griechisch auch Mesopotamien, das bedeutet das Land zwischen den Flüssen. Und so lesen wir in den Versen 1 und 2, und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinear und sie ließen sich dort nieder. Wisst ihr, das Motto war, gemeinsam sind wir stark. Alle Menschen werden Brüder, wie Schiller schon wusste. Aber wir sehen auch, dass sie Gott ungehorsam waren. Gott hatte an Noah den Auftrag an Adam wiederholt. In Kapitel 9, Vers 1 haben wir das gelesen. Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Ja, den ersten Teil dieses Befehls, da waren sie sehr gehorsam. Sie waren fruchtbar und haben sich vermehrt. Den zweiten Teil haben sie aber nicht erfüllt. Sie haben nicht die Erde gefüllt, sondern sie sind alle zusammengeblieben und haben sich einen gemeinsamen Wohnort gesucht. Sie waren ungehorsam und das sieht man auch daran, dass sie gemeinsam nach Osten zogen. Ja, normalerweise ist nichts schlimm daran, nach Osten zu ziehen. Versteht mich nicht falsch, aber im ersten Buch Mose ist Osten immer die Richtung von Gott weg. Wenn ihr euch erinnert, Adam und Eva verließen den Garten Eden Richtung Osten. Kain ging weg vom Angesicht Gottes, als er vor Gott floh, Richtung Osten. Und auch diese Menschen sind ungehorsam und gehen in den Osten. Und anscheinend ging es ihnen im Osten zwischen den Flüssen richtig gut. Die Menschen machten große technische Fortschritte. Vers 3. Und sie sprachen zueinander, wohlan lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Ja, vermutlich war es so, dass Menschen anfangs eben mit den Steinen gebaut haben, die sie gefunden haben. Aber in der Gegend gab es wohl keine. Also musste man jetzt überlegen, was machen wir? Und so haben sie aus Lehm Steine geformt, sie dann feuerfest gebrannt und dadurch sogar Steine bekommen, die sich noch besser eigneten, um hohe Gebäude zu bauen. Die Menschen nutzten ihre Kreativität, sie nutzten ihre technischen Fähigkeiten, die Gott ihnen gegeben hatte, und sie machten enorme Fortschritte. Und so kamen sie eines Tages auf eine Idee. Und es war eine Idee, die ja erstmal, wenn man das so hört, harmlos klingt. Aber mit der sie Gott verspotteten. Das ist mein erster Punkt, der Mensch spottet über Gott. Vers 4. Und sie sprachen wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Was war das Problem mit diesem Turm? Das Problem war nicht, dass die Menschen sich einen Turm bauen wollten. Das Problem war auch nicht die Technik, die sie entwickelt hatten, um diesen Turm zu bauen. Das Problem war das Ziel, was sie dahinter hatten. Ja, schon der Anspruch war ja größenwahnsinnig. Ein Turm, der bis an den Himmel reicht. Man wollte sozusagen von sich aus zu Gott hochsteigen, sich zu Gott erheben. Ja, wenn Gott oder die Götter, je nachdem, woran man damals geglaubt hat, wenn die doch im Himmel sind und wir hier unten auf der Erde, dann steigen wir doch einfach mal eine Runde hoch. Die Technik, die Gott ihnen gegeben hatte, dadurch, dass er ihnen Kreativität und Vernunft und logisches Denken geschenkt hatte, das nutzten sie jetzt, um Gott zu verspotten. Das ist übrigens das Problem von Technik vom Sündenfall bis heute. Ja, auf der einen Seite ist Technik ein wunderbares Geschenk Gottes. Es erleichtert uns das Leben in dieser gefallenen Welt enorm. Stellt euch mal vor, alle technischen Fortschritte wären heute nicht da. Und wir würden so leben wie die ersten Menschen. Würdet ihr mit ihnen tauschen wollen? Technik erleichtert unser Leben enorm. Aber auf der anderen Seite lässt uns Technik eben oft glauben, dass wir Gott nicht brauchen, dass unsere Technik Gott ersetzen kann. Menschen benutzen Technik, um den Gott abzuschaffen, der ihnen die Technik geschenkt hat. Ironisch, oder? Und das zweite Problem der Menschen an ihrem Bauprojekt, wir lesen in Vers 4, sie wollten sich selbst einen Namen machen dadurch. Das bedeutet, sie wollten sich selbst eine Identität schaffen. Etwas, worum sie sich kreisen. Etwas, was ihnen Bedeutung verleiht. Jeder Mensch hat ja irgendein Zentrum, um das er kreist. Irgendetwas, was seinem Leben wirklich Sinn und wirklich Halt gibt. Und für die Menschen damals war das ihre gemeinsame Hochkultur. Diese Kultur, die den Menschen scheinbar zu allem befähigt. Und der Turm sollte das Symbol dafür sein. So nach dem Motto, über diesen Turm werden noch Generationen nach uns reden und sie werden sagen, damals, diese Leute, was waren das nur für Menschen, die das hingekriegt haben? Und wenn dann Gott oder die Götter vom Himmel herabschauen, dann würden sogar sie begeistert sein. Was für eine Leistung. Der Mensch macht sich selbst einen Namen. Der Mensch schafft sich selbst eine Identität. Ja, jetzt steigt der Mensch nicht nur selbst zu den Göttern hoch, er macht sich selbst zu Gott. Und das Dritte, was wir sehen in Vers 4 am Ende, sie machen das alles, damit sie ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Die Menschen dachten sich, nicht ganz zu Unrecht, gemeinsam sind wir stark, alleine sind wir schwach. Und natürlich ist da was dran. Aber das Problem war, sie rebellierten damit knallhart gegen Gottes Gebot, füllt die Erde. Und so bauten sie den Turm. Vermutlich sah er ein bisschen so aus wie das, was man heute aus der Gegend von Ausgrabungen kennt. Man nennt solche Türme Zikkurate. Das sind so pyramidenartige Türme, die damals eine religiöse Bedeutung hatten. Das waren so eine Art Tempeltürme. Und in Vers 4 sehen wir jetzt also drei Wege, wie die Menschen durch diesen Bau des Turms Gott verspotten. Erstens sagen sie, ich kann mich durch Technik selbst zu Gott erheben und die Menschheit einen. Das schaffe ich selber. Zweitens sagen sie, ich kann mir selbst Sinn und Identität geben, also einen Namen machen, ohne Gott. Und drittens sagten sie, ich kann ohne Folgen Gott und seine Gebote mit Füßen treten. Das war nicht nur damals so, vor einigen tausend Jahren, das ist heute immer noch ganz genauso. Auch heute noch gibt es immer wieder Versuche, sich durch Technik zu Gott aufzuschwingen. Und auch heute gilt natürlich immer noch dasselbe. Technik an sich ist nicht schlecht. Und sie kann für sehr viel Gutes gebraucht werden. Das Problem ist die Absicht und die Motive. Man will sich selbst zu Gott machen, man will Gott durch die Technik abschaffen. Und es betrifft nicht nur den Bereich der Technik, es betrifft auch den Plan, sich selbst eine friedliche Gemeinschaft aller Menschen zu schaffen. Ja, es ist eine Vision, die nicht nur die Turmbauer damals prägte, sondern die auch uns sehr stark prägt in unserer Kultur heute. Seit ungefähr 200 Jahren, seit der Aufklärung. Ich habe am Anfang Friedrich Schiller zitiert. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Der Traum lebte, eine perfekte Welt, die von Menschen geschaffen wird, in der alle Menschen endlich Brüder sind. Gegen Ende der 1800er wurde der Traum dann immer wirklicher anscheinend. Gab es zum Beispiel den Polen Ludwig Laser Samenhof, und der schuf die Kunstsprache Esperanto. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. Er hat sich eine Sprache ausgedacht und hat die Idee und die Vision gehabt, dass diese Sprache mal alle Menschen sprechen werden, damit es eine einzige Sprache für alle Menschen gibt. Durchgesetzt hat sich diese Sprache nie. Und dann im 20. Jahrhundert hatte der Kommunismus dasselbe Ziel. Ja, da sagte man, wenn erst alle wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den Menschen abgeschafft sind, dann würden doch endlich alle Menschen Brüder sein. Besonders klar kam das zum Ausdruck in dem Lied Die Internationale oder in dem bekannten kommunistischen Slogan Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Das war in der kommunistischen Welt. Hier in der freien westlichen Welt war das aber nicht so anders. Zum Beispiel sang John Lennon, der ehemalige Frontmann der Beatles, in seinem Lied Imagine folgendes. Imagine there is no countries, it isn't hard to do, nothing to kill or die for, and no religion too. Übersetzt, stell dir vor, es gibt keine Länder, es ist nicht schwer, das zu tun, nichts, wofür man tötet oder stirbt, und auch keine Religion. Später stellt er sich dann in seinem Lied auch noch vor, wie eine Welt wäre, wo alle Menschen eins sind und wo es wirklich keinen Krieg mehr gibt. Und heute gibt es Stiftungen wie das Weltwirtschaftsforum, die es sich zum Ziel gesetzt haben, eine weltweite Gemeinschaft und Gesellschaft zu schaffen, in der, wie sie behaupten, die Würde eines jeden Menschen geachtet werde. Und sie sagen dann ganz offen, gerade die Herausforderungen durch die Corona-Krise, die böten doch die Gelegenheit für diesen Umbau und für diese Schaffung einer besseren Welt. Wisst ihr, die Vision ist immer die gleiche. Vor tausenden von Jahren in Babel, wie in den letzten 200 Jahren hier im Westen. Es ist diese eine Welt, die eine Gesellschaft, in der Frieden herrscht und in der alle Menschen einfach schön zusammenleben. Und wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Das Ziel ist gut. Das Problem ist der Weg dahin. Denn damals wie heute bilden sich Menschen ein, diese perfekte Welt selbst schaffen zu können. Und so verspotten sie Gott und setzen sich letztlich an seine Stelle. Ja, und es wird besonders in den letzten 100 Jahren besonders deutlich. Wisst ihr, Schiller in seinem Gedicht An die Freude dichtete noch von einem liebenden Vater, der dann oben im Himmel sitzt und einfach stolz auf die Menschen hinabblickt, die dieses tolle Projekt starten. Die Kommunisten dichteten 100 Jahre später dann in ihrem Kampflied Die Internationale, es rettet uns kein höheres Wesen. John Lennon stellte sich eine Welt vor ohne Religion und Gott. Und heute ist bei den Plänen von der Schaffung der einen Welt gar nicht mehr die Rede von Gott. Wisst ihr, der wahre Gott wird bei solchen Projekten verspottet. Aber nicht nur das, da der Mensch ja jetzt anfängt, sich selbst zu Gott zu machen, wird auch Gott, der wahre Gott, für diese Menschen gefährlich. Denn er ist dann ja Konkurrenz. Und nicht nur Gott wird für so eine Gesellschaft gefährlich, sondern auch alle, die sich zu dem wahren Gott bekennen. Wisst ihr, fast immer in den letzten 2000 Jahren wurden Christen verfolgt, weil sie nicht mitmachen wollten, wenn ein Staat oder eine Regierung sich selbst an die Stelle Gottes stellte. Wenn ein Staat in seinem Größenwahn die eigentlich doch so perfekte, schöne neue Welt schaffen wollte. Und wie reagiert Gott auf diesen Spott damals, vor tausenden von Jahren? Kurz zusammengefasst, Gott spottet zurück. Ein zweiter Punkt, Gott spottet über den Menschen. Die Geschichte, wie sie hier aufgeschrieben ist, in 1. Mose 11, die gehört zu den Geschichten der Bibel, die die Menschen damals zum Lachen bringen sollte. Und die sie auch tatsächlich zum Lachen gebracht hat. Leider geht das in unseren Übersetzungen immer so ein bisschen verloren. Und trotzdem können wir nachvollziehen, wie sich Gott über diesen menschlichen Anspruch, wir wollen selbst Gott sein, wie er sich darüber lustig macht. Ja, die Menschen sind gerade also so total mit Bauen beschäftigt. Da lesen wir Folgendes in Vers 5. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Jetzt könnte man sich fragen, warum muss ein allmächtiger Gott, der alles sieht, herabsteigen? Natürlich muss Gott nicht herabsteigen, um den Turm zu sehen. Aber wir müssen das Bild verstehen, was dahinter steht. Ja, die Menschen bauen diesen Turm bis an den Himmel. Was ein Riesending. Gott oder die Götter würden bestimmt beeindruckt sein. Und was tut der wahre Gott? Er steigt im übertragenen Sinne erstmal von seinem Thron hoch. Dann steigt er herab zu den Menschen. Man könnte fast denken, gleich holt er noch seine Lupe raus, um sich diesen Turm anzugucken, um das zu sehen, was die Menschen da unten gebaut haben. Ja, Gott wirkt irgendwie seltsam unbeeindruckt. In anderen Worten, der Turm ist aus Gottes Perspektive so klein und lächerlich, dass Gott erst runterklettern muss, um diesen Turm überhaupt zu sehen. Und dann betont die Bibel hier sehr, sehr stark, dass es Menschen sind, die dieses Bauwerk bauen, keine Götter. Ja, das Wort, was wir hier für Menschen bzw. Menschenkinder in Vers 5 lesen, das ist das Wort Adam, Mensch. Und das kommt von dem hebräischen Wort für Erdboden. Es wird hier also deutlich, dass Gott die Menschen so anspricht, wie Menschen, die eben von der Erde genommen sind, wieder zur Erde zurückgehen. Also vergängliche Menschen, Menschen, die keine Dauer haben. Menschen, die weit entfernt sind davon, Gott zu sein. Ja, da gab es ja am Anfang dieses eine Versprechen. Ihr lieben Menschen, ihr werdet sein wie Gott. Und das will Gott verhindern. Wisst ihr, das ist die größte Lüge der Menschheitsgeschichte. Und es ist so tragisch, dass Adam drauf reingefallen ist, dass die Turmbauer hier drauf reinfallen und dass wir auch heute immer wieder drauf reinfallen. Und Gott? Gott macht sich nicht nur über die Turmbauer lustig, um mal ein bisschen zu lachen. Der Hintergrund ist bitterer Ernst, Vers 6. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Gemeint ist selbst, sich zu Gott zu erheben. So lächerlich der menschliche Versuch ist, sich selbst zu Gott zu machen, so ernst ist es Gott damit. Es greift nämlich sein Wesen an, seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit. Gott kann das gar nicht tolerieren. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, lautet das erste Gebot. Und man könnte hinzufügen, und vor allem nicht dich selbst. Gott machte sich nicht einfach lustig. Er ist fest entschlossen, die Menschen an diesem Projekt zu hindern. Gott ist Gott und nur Gott ist Gott. Aber bevor er das ganze Projekt verhindert, spottet er erstmal weiter. Vers 7. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Gott führt sozusagen Selbstgespräche und er beginnt mit dem Wort wohlan. Das klingt auf Deutsch komisch, irgendwie so wie 19. Jahrhundert. Das Problem ist für die Bibelübersetzer, dass das hebräische Wort schwer zu übersetzen ist. Steht das hebräische Wort hava, das bedeutet so viel wie auf geht's, kommt schon. Und interessant ist, mit demselben Wort haben die Menschen ihr Bauprojekt begonnen. Ja, Vers 3, wohlan, lasst uns Ziegel streichen. Und nochmal in Vers 4, wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm. Und jetzt, wohlan, steigt Gott runter. Und er verspottet die Spötter. Wohlan, was bauen die da unten? dass Gott Menschen verspottet, dass er sich über Menschen lustig macht, das geht uns vielleicht nicht gleich in den Kopf. Das passt doch irgendwie nicht so zu unserem Gottesbild, oder? Aber wir finden es immer und immer wieder in der Bibel. Im Psalm 2 heißt es, der im Himmel thront, der lacht, der Herr spottet über die Könige, die sich gegen ihn auflehnen. Im Psalm 37 lesen wir, der Gottlose heckt Pläne aus gegen den Gerechten und knirscht gegen ihn mit den Zähnen, aber der Herr lacht über ihn. Psalm 59, du aber, o Herr, lachst über sie, du spottest über alle Heiden. Gott hat es hier nicht so aufschreiben lassen, dass wir sehen, dass er lacht oder spottet. Er hat es bewusst so formuliert, damit auch wir Leser lachen. Wisst ihr, Lachen befreit. In dieser Welt scheinen die Menschen, die sich selbst für Gott halten, oft so stark zu sein. Und dann scheint Gott in unserer Perspektive doch irgendwie so schwach zu sein. Und wir als seine Gemeinde, wir sind doch noch viel schwächer, oder? Und da hilft es ab und zu, über den Größenwahnsinn der Menschen, die Gott direkt angreifen, einfach mal zu lachen. Es rückt die Perspektive gerade und hilft uns, diese Weltgeschichte mehr aus Gottes Perspektive zu sehen, nicht nur aus unserer begrenzten. Ja, da war Jahrhunderte später der große König Nebukadnezar. Und wahrscheinlich war er damals der mächtigste Mann der Welt. Er regierte im selben Babylon übrigens. Und er hielt sich für den Größten. Ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe, zur königlichen Residenz, mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät? Ich bin schon ganz schön toll. Kurze Zeit später krabbelte er splitterfasernackt auf einer Wiese bei den Tieren und fraß Gras. Babylon wurde zum Symbol in der Bibel für Menschen, die sich selbst für Gott halten. Wir haben eben in Jesaja 14 sogar ein Spottlied über den König von Babel gelesen. Gott hat das bewusst in seinem Wort aufschreiben lassen. Er lädt uns sozusagen ein, mitzusingen. Jesaja 14, Vers 4 heißt es ganz explizit, du wirst dieses Spottlied auf den König von Babel anstimmen. Gott lädt sein Volk ein, mitzusingen. Gott ist souverän. Gott lässt sich nicht verspotten. Und er lädt dich ein, mit ihm über diesen lächerlichen Versuch von Menschen zu lachen, die denken, sie wären selber Gott. Ja, wenn Menschen Gott angreifen, dann reagiert Gott humorvoll, humorlos. Aber nicht nur bei sich selbst reagiert er so, sondern auch dann, wenn andere sein Volk angreifen, wenn Menschen, die sich selbst für Gott halten, die angreifen, die zum wahren Gott stehen. Das Spottlied zum Beispiel in Jesaja 14, was wir gelesen haben, das schreibt Gott in einer Situation seinem Volk, wo die Babylonier eine Riesenbedrohung waren. Die Situation schien hoffnungslos und tatsächlich gewannen sogar die Babylonier am Ende diesen Krieg. Aber Gott sagt, das ist nicht das Ende der Geschichte. Es wird der Tag kommen, da werdet ihr dieses Spottlied singen können. Durch den Propheten Sacharja verspricht Gott seinem Volk dann sogar, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Sacharja 2, Vers 12. Wenn Menschen oder Gruppen um dich herum sich selbst zu Gott aufschwingen und wenn du Nachteile bekommst, weil du dem wahren Gott folgst und ihm gehorchen willst, dann lach doch einfach mal von Zeit zusammen mit Gott über sie. Und sei dir bewusst, dass niemand ungestraft seinen Augapfel antastet. Denn Gott ist nicht nur ein Gott, der durch seinen Spott zum Ausdruck bringt, wie lächerlich er das Verhalten seiner Feinde findet. Er greift auch aktiv ein. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Gott lässt sich von Menschen nicht verspotten. Genau darum ging es ja bei der Sprachverwirrung. Dass Gott sich über die Menschen erstmal lustig machte, das bekamen die Menschen ja nicht mit. Sie haben das ja nicht gehört. Aber durch diese verwirrten Sprachen merken sie plötzlich, Gott lässt nicht mit sich spaßen. Vers 8. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Wisst ihr, die Sprachenverwirrung ist Spott und Gericht in einem. Die gemeinsame Sprache, das war ja die Stärke der Menschen. Darauf haben sie sich ja verlassen. Nur deswegen konnten sie dieses Projekt überhaupt beginnen, Vers 1. Und all das war von einer Sekunde auf die nächste völlig weg. Für die Leute damals war das tragisch. Ja, es hatte sicherlich einen komischen Aspekt, also wenn man so zugucken könnte, würde das gerne sehen, wie plötzlich einer sagt, gib mir den Stein und der andere gibt ihm irgendwas oder gibt ihm gar nichts, weil er ihn einfach nicht versteht. Aber es hatte die tragische Folge, dass sie dieses Projekt innerhalb von Stunden beerdigen mussten. Und nicht nur der Turm ist Geschichte, auch ihre Einheit. Sie wollten ja nicht über die ganze Erde verstreut werden und um das sicherzustellen, bauten sie diesen Turm. Was kam hinten bei raus? Genau das, was sie unbedingt verhindern wollten. Jetzt wurden sie über die ganze Erde zerstreut. Babilu, der Name dieser Stadt, bedeutet eigentlich das Tor zu den Göttern. Was für ein Name. Das klingt aber auch gleichzeitig wie das hebräische Wort für Verwirrung. Vers 9. Daher gab man der Stadt den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Das war nicht das letzte Mal, dass Menschen bei ihrem Versuch, die heile Welt zu schaffen, selbst zu schaffen, übel auf die Nase gefallen sind. Ja, um 1900, vor gut 100 Jahren, war man grenzenlos optimistisch, was die Zukunft anging. Die technische Entwicklung würde die gesamte Menschheit in eine goldene Zukunft führen. Und diese Einheitssprache, das Esperanto, das war ein Versuch auf dem Weg dahin. Wisst ihr, die ganze Entwicklung wurde jäh gebremst durch den Ersten Weltkrieg. Es war ein Krieg, wie die Menschheit ihn noch nie gesehen hatte. Man hatte sich auf die technische Entwicklung verlassen, glaubte, dass diese technische Entwicklung die Menschheit quasi in den Himmel bringen könnte. Dieselbe technische Entwicklung stürzte ganz Europa in ein riesiges Chaos und Drama. Hunderttausende Männer ließen in sinnlosen Materialschlachten ihr Leben. Und wisst ihr, der Optimismus der westlichen Welt, der war mit einem Schlag vorbei. Aber dann würde doch wenigstens der Kommunismus diese Welt schaffen, oder? Eine Welt, wo alle Brüder sind und wo es keinen Krieg mehr gibt. Am Ende des 20. Jahrhunderts steht eine schreckliche Bilanz des Kommunismus. Millionen von Toten in den kommunistischen Staaten der Erde. Und gerade hier in Deutschland waren nicht alle Menschen Brüder im sozialistischen Paradies der DDR, sondern man baute sogar eine Mauer quer durchs Land, um zu verhindern, dass alle Menschen Brüder sind. Gott richtet Menschen, die glauben, der Mensch könne Gott ersetzen. Und hier in der Geschichte vom Turmbau zu Babel tut er das sofort. Zu anderen Zeiten der Weltgeschichte lässt Gott sie lange gewähren. Aber Gott lässt sich nicht verspotten, auch wenn es oft dauert mit seinem Gericht. Als Christen wissen wir, für diese Zeit hat Gott keine perfekte, friedliche Welt vorgesehen. Und versteht mich nicht falsch, es ist gut, Vorkehrungen zu treffen, damit Menschen im Frieden miteinander leben. Wir sollen dankbar sein für alle Friedensverträge, die es gibt, für alle Bündnisse und alle Gesetze, die den Frieden sichern. Gott selbst hatte ja solche Vorkehrungen im Bund mit Noah getroffen, die das Zusammenleben sündiger Menschen einigermaßen friedlich gestalten sollten. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass ein weltweiter, dauerhafter und vor allem wirklicher Frieden in dieser Welt immer eine Illusion bleibt. In einer Welt sündiger Menschen kann es so einen Frieden nicht geben. Nicht durch Technik und auch nicht durch irgendeine Ideologie. Große Ideologien und weltweite Bündnisse, sie haben sich auf die Fahnen geschrieben, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und nicht immer, aber ziemlich oft machen sie dadurch die Welt sogar zu einem friedloseren Ort, weil sie die menschlichen Möglichkeiten maßlos überschätzen. Aber es sind nicht nur die Großen, die das tun. Es ist ja irgendwo auch leicht, dass wir heute hier sitzen, nach draußen zeigen und sagen, der Staat oder die EU oder die UNO oder was auch immer. Aber ich möchte dich mal fragen, wie ist das eigentlich mit dir? Bist du so viel anders? Da gibt es Freundschaften in deinem Leben. Da gibt es technische Geräte, die du besitzt. Da gibt es Versicherungen, die du abgeschlossen hast. Da gibt es finanzielle Vorsorge, die du getroffen hast. Da gibt es Bildungsabschlüsse, für die du viel gelernt hast. Da gibt es Häuser, die du gekauft oder gebaut hast. Das sind alles gute Dinge. Das sind alles Geschenke Gottes. Aber wie schnell neigst du dazu, dich darauf zu verlassen, darauf zu vertrauen, tief in deinem Herzen zu sagen, diese Sache oder diese Dinge machen mich aus, das gibt mir Sicherheit, damit mache ich mir einen Namen, darin finde ich meine Identität, darin finde ich wirkliche Bedeutung. Und während man das sagt, ist man doch so schnell geneigt, Gott darüber zu vergessen, oder? Wer oder was gibt dir persönlich Sicherheit und Bedeutung? Ist es dein persönlicher Turm zu Babel oder ist es Gott? Wie gesagt, ich wiederhole das heute sehr oft, weil es so wichtig ist, der Wunsch und der Traum nach einer besseren, nach einer friedlicheren Welt ist richtig. Und wir lesen dann in der Bibel sogar, dass Gott diese Welt möchte. Aber es gibt drei große Unterschiede zwischen den menschlichen Versuchen, diese Welt zu schaffen und zwischen Gott. Erstens, die Menschen machen sich selbst zu Gott, indem sie diese Gemeinschaft selbst schaffen wollen. Gott sagt uns in seinem Wort, nur er kann diese Gemeinschaft schaffen. Zweitens, die Menschen steigen rauf zu Gott, um diese Gemeinschaft zu schaffen. Gott steigt herab, um diese Gemeinschaft zu schaffen. Und drittens, die Menschen wollen diese Gemeinschaft jetzt schon haben. Gott verspricht sie endgültig erst für den neuen Himmel und die neue Erde. Und so sehen wir dann in der gesamten biblischen Geschichte, das meiste der Bibel liegt ja in 1. Mose 11 noch vor uns, wie Gott die bekämpft, die ihn verspotten. Aber wie er gleichzeitig sich diese Gemeinschaft vorbereitet, um sie am Ende der Zeiten endgültig zu realisieren. Wie wir gesehen haben, Gott schafft diese Welt nicht, indem Menschen den Versuch starten, zu ihm hinaufzuklettern, wie das übrigens in fast allen Weltreligionen der Fall ist. Gott schafft diese perfekte, wirklich friedliche Welt, indem er zu uns herabsteigt. Aber dieses Mal nicht, um zu spotten, sondern um zu beschenken. Nur wenige Kapitel später lesen wir von Abraham, zu dem Gott vom Himmel herabkommt, ihn sich aussucht und mit ihm einen Bund schließt. Abraham steigt nicht zu Gott rauf, sondern Abraham schläft dabei. Gott offenbart sich vom Himmel herab in diesem Buch, weil wir ansonsten gar nichts über ihn wissen könnten oder fast nichts. Er kommt selbst in diese Welt runter als kleines und hilfloses Baby, weil wir eben gar nicht zu ihm hochkommen können. Er stirbt hier unten auf dieser Erde an einem Kreuz, um den Frieden zwischen uns und sich wiederherzustellen, weil alle unsere Friedensbemühungen zum Scheitern verurteilt sind. Und dann kommt der Tag von Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Wisst ihr, in einem gewissen Sinn ist Pfingsten die Aufhebung von Babel. Wir sehen das aus drei Gründen. Erstens, an Pfingsten steigen nicht die Menschen herauf zu Gott, sondern Gott, der Heilige Geist, steigt auf die Menschen herab. Zweitens, Gott schafft eine Gemeinschaft des Friedens, die neutestamentliche Gemeinde. Ja, die Gemeinde, diese Gemeinschaft, wo wir jetzt schon einen Vorgeschmack des Friedens erleben dürfen, nach der wir uns doch so sehen. Ja, jeder von uns weiß, dass das in der Gemeinde häufig nur sehr in Grundzügen vorhanden ist. Wir sind alles andere perfekt als Krankenhaus von Sündern. Auf der anderen Seite gilt aber auch das. Die Gemeinde ist die einzige Gemeinschaft auf der gesamten Welt, über die Gott sagt, dass es dort einen Vorgeschmack auf echten Frieden geben kann und geben wird. Und das Dritte, was wir an Pfingsten sehen, die Apostel sprechen plötzlich so in Sprachen, dass alle sie verstehen können. Die Gemeinde, in der der Heilige Geist jetzt wohnt, vereinigt Menschen aus allen Völkern und allen Sprachen. Gott spricht eben nicht nur eine Sprache der vielen Sprachen der babylonischen Sprachverwirrung, sondern Gott spricht alle diese Sprachen. Pfingsten dreht Babel um 180 Grad auf den Kopf. Nicht wir steigen hoch, sondern er steigt runter durch die gesamte Bibel. Und vielleicht sagst du jetzt, es ist ja alles schön und gut. Gott steigt also immer wieder runter. Aber ganz am Ende, da werde ich doch dann zu ihm raufsteigen, oder? So in den Himmel. Dann ist doch die Richtung einmal andersrum. Johannes sagt in der Offenbarung, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Selbst am Ende wird Gott den neuen Himmel und die neue Erde herabschicken. Und dann wird es auch so sein, dass Gott wirklichen Frieden geschaffen haben wird. Und sie sangen ein neues Lied und sie sprachen zu dem Lamm, du bist würdig, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Alle Menschen, die zu diesem Lamm gehören, die werden dann tatsächlich Brüder sein. Aber nicht, weil sie in einem selbstgebauten Turm zu ihm hinaufgestiegen wären, sondern weil er in seiner unglaublichen Gnade zu uns herabgestiegen ist. Amen.